Ja, Halleluja, es ist echt gut, mit euch zusammen Gott anzubeten und jetzt auch das Vorrecht zu haben, irgendwie uns auf Gott auszurichten, auf ihn zu hören und dass wir sein Wort haben. Genau. Wir befinden uns ja gerade in der Predigtreihe über die Bergpredigt seit einigen Wochen und jetzt sind wir zu dem Abschnitt gekommen, der vorhin schon gelesen wurde. Und ich habe meine Predigt überschrieben heute mit Aushalten, Abgeben, Aufgeben. Oder aufgeben, aushalten, abgeben, aufgeben. Mal schauen, was das für uns heute bedeutet. Ich möchte nicht aufgeben, ehrlich gesagt. Ich möchte nicht müde werden. Ich habe gestern eine kleine Suche im Gemeindehaus gestartet und ehrlich gesagt hat es mich ein bisschen verwundert, wie lange ich gesucht habe, bis ich Bibeln gefunden habe in unserem Haus. Da hinten liegen jetzt ein paar Bibeln, die ich gefunden habe. Ich glaube, einige haben sich schon eine genommen. Ihr dürft euch gerne jetzt noch eine Bibel nehmen, wenn es euch, wenn ihr möchtet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Nicht damit ich weiß irgendwie, dass ihr mir zuhört. Es geht nicht um mich. Aber ich denke mir, wir sind hier, um was von Jesus zu lernen. Ja, wir sind Jünger, wir sind Schüler. Und nicht nur das, wir sollen nicht nur lernen, sondern Jesus hat gesagt zu allen Jüngern, am Ende geht hin in alle Welt, macht Menschen zu Jüngern und lehrt sie. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wie wollen wir lernen und lehren, wenn wir Gottes Wort nicht kennen? Und wenn wir uns nicht nur berieseln lassen am Sonntag, was ich jetzt hier von vorne sage, sondern dass du weißt, es steht in deiner Bibel und dass du es verstehst und dass du das wiederfindest und dass du, wenn die Fragen gestellt werden, ja, wie zum Beispiel, warum hat Gott denn früher gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn und heute sagt er irgendwie Wange hinhalten? Hat Gott sich geändert? Ich glaube dann, es ist für jeden Christen gut und eigentlich unsere Aufgabe zu reifen, glauben, dass wir darauf Antwort geben können. Und auch einfach um zu prüfen. Ja, wir Christen sind aufgerufen, prüft alles. Und auch was ich rede, ich glaube, die wenigsten von euch kennen mich wirklich sehr gut, dass ich eigentlich einfach nur vertrauenswürdig bin, weil ich hier stehe. Ihr könnt mich mit der Bibel prüfen, ja? Das ist die einzige Autorität, die wir haben. Also wenn ihr möchtet, nehmt euch noch eine Bibel. Oder bringt nächstes Mal eure Bibeln einfach von zu Hause mit, noch besser. Ich lese uns nochmal den Bibeltext aus Matthäus 5, ab Vers 38. Mitten in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile mit ihm zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ich glaube, es sind Worte, die krass sind, die bekannt sind, glaube ich auch. Bekannte Worte von Jesus, wenn Nichtchristen irgendwas von Jesus kennen, so sein Appell an Gewaltlosigkeit, Wange hinhalten, das kennen ganz viele Menschen. Es sind Worte, die auch, glaube ich, einen gewissen Zündstoff in sich tragen, die Diskussionsstoff liefern, die vielleicht auch dir Fragen liefern. Ja, was heißt das denn? Und warum hat Gott auf einmal so seine Sichtweise vielleicht geändert? Aber bevor wir in den Text einsteigen, in die Details, möchte ich uns nochmal ein paar grundlegende Sachen zu der Bergpredigt in Erinnerung rufen. Eigentlich, denke ich, haben wir die meisten hier schon gehört. Wenn ich hier predige, und wahrscheinlich geht es dir genauso in deinem Alltag, Eltern mit ihren Kindern, dann hassen wir es doch, wenn Worte von uns einfach aus dem Kontext gerissen werden. Und dann, also ich als Kind habe dann auch gesagt, ja Mama, du hast aber gesagt, und dann, nee, so habe ich das gar nicht gemeint. Und ich glaube, bei Gott ist am Ende genauso. Wir tun Gott und Gottes Wort und Jesus Unrecht, wenn wir so Bibelverse rausreißen und dann die miteinander vergleichen und sagen, hä, passt doch gar nicht, widerspricht sich Jesus. Und ich glaube, wir sollten uns bewusst sein, diesen Abschnitt, den wir heute anschauen, das ist ein Teil von einer Predigt, ja, die Jesus an einem Ort insgesamt gehalten hat. Wir gehen die jetzt durch über mehrere Wochen, aber ich hoffe, und auch dafür ist es gut, wenn du die Bibel hast, hast du ein bisschen vor Augen, was hat Jesus denn angefangen zu sagen, was kommt, was steht davor, danach. Und vor allen Dingen auch ist es enorm wichtig, zu wem redet Jesus hier eigentlich? Also Ich glaube, Jesus hat nie gelogen, ja. Aber ich gebe mir auch, also ich möchte auch nicht lügen. Und trotzdem würde ich mit euch oder in der Jugendgruppe oder mit Jugendlichen, wo ich weiß, die an Jesus glauben, anders über Gott reden und anders über ihr Leben reden, zum Beispiel als mit meinen Kommilitonen an der Uni. Ja, ich möchte nicht lügen, aber es ist entscheidend, zu wem wir reden. Und ich bin davon überzeugt, der Empfänger, der Adressat von Jesus' Worten hier sind in erster Linie seine Jünger. Ihr könnt gerne mitschauen in 5 Vers 1, den Anfang der Bergpredigt, da heißt es erstmal, als aber er die Volksmenge sah, also es war, das Volk war da, stieg Jesus auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und dann geht es los mit den Seligpreisungen. Ich habe ein Bild von einer Bergpredigt, muss ich sagen, von einem Film, von dem Jesus-Film. Und ich sehe, wie Jesus da steht und lehrt und ganz viele Menschen hören ihn und er redet zu allem Volk. Aber Jesus hat sich hier hingesetzt und seine Jünger kamen zu ihm. Wir wissen aus dem Kontext, wenn wir ans Ende der Predigt schauen, Kapitel 7, dass auch das Volk diese Predigt gehört hat. Ja, da heißt es, das Volk entsetzte sich über die Lehre von Jesus. Die waren außer sich, weil er ganz anders gelehrt hat als alles, was sie bisher kannten. Und doch bin ich mir sicher, die Adressaten von Jesus waren seine Jünger. Im Griechischen kommt das super raus in diesen ersten zwei Versen, da heißt es ja, die Jünger traten zu ihm, Jünger ist eigentlich die Lernenden und dann heißt es, und er lehrte. Ja, Jünger, Christen, Jesus sind Leute, die von Jesus lernen wollen und diese lehrt Jesus. Und denen sagt er, haltet meine Gebote. Und denen sagt er, und wenn ihr andere Menschen zu Jüngern macht in Matthäus 28, dann lehrt sie zu halten alles, was ich euch geboten habe. Also wenn du dich als Nachfolger von Jesus siehst, dann gehen diese Worte an dich. Und dazu gehört auch, muss ich sagen, wenn du hier sitzt, und ich glaube, einige sitzen hier, wenn ich ehrlich bin, die vielleicht viel von Gott wissen, aber noch nicht wirklich ein neuer Mensch geworden sind. Nach Sichtweise Gottes gibt es eigentlich nur zwei Arten von Menschen. Und dazwischen liegen Welten, ja. Es gibt Menschen, die vor Gott tot sind und Menschen, die vor ihm lebendig sind. Es gibt Menschen, die, Jesus sagt, dass die unter seinem Zorn sind und es gibt Menschen, die unter der Gnade sind. Menschen, die Sklaven der Sünde sind und Menschen, die von Jesus erlöst, befreit wurden. Es gibt Feinde Gottes und es gibt Kinder Gottes. Es gibt Menschen, die, ja, vielleicht Jesus gehört haben und, aber dann gibt es die, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr meine Worte hört und tut. Ja, es gibt die Jünger Jesus, die ihm nachfolgen. Und es gibt, Jesus bringt das mal ganz klar auf den Punkt mit dieser Aussage zu Nikodemus, du kannst nicht in das Reich Gottes kommen, wenn du nicht wiedergeboren wirst, wenn du nicht ein neuer Mensch wirst. Paulus sagt, jeder, der in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Und ich möchte dich herausfordern, dich selber zu prüfen da. Ehrlich gesagt, wenn du hier sitzt und du bist ein alter Mensch unter der Sünde, dann sagt Jesus dir nicht, halte jetzt den anderen die Wange hin. Ich glaube, das kannst du gar nicht. Ich glaube, es sind Worte, die sind uns als Christen gegeben. Wir haben gesungen und jetzt, bis Jesus kommt, haben wir Gottes Geist, der uns überhaupt die Kraft gibt zu dienen, der uns überhaupt möglich macht zu dienen. Wir können Gott nicht wirklich dienen, wenn wir nicht seinen Geist in uns haben, wenn wir keine neuen Menschen sind. Und wenn du Jesus nicht vertraust, dann kannst du versuchen, ja, das Leben für dich selbst zu leben. Du kannst von mir aus versuchen, die Bergpredigt zu halten, aber du wirst es aus deiner eigenen Kraft nie meistern. Ja, und wenn du das aus deiner eigenen Kraft versuchst, dann bist du und bleibst letztendlich dem Untergang geweiht. Aber du kannst jederzeit Jesus dein Leben anvertrauen, dein Leben aufgeben für Jesus und dann wirst du ein neues Leben finden und Gott, Jesus wird dir ein neues Leben schenken und dir Wiedergeburt schenken. Das möchte er jedem Menschen schenken. Ja, aber das möchte ich dir ganz klar sagen. Und uns, die wir an Jesus glauben, möchte ich uns sagen, hey, die Bergpredigt ist von Jesus gegeben, dass wir die leben. Ja, das sind nicht nur theoretische Worte. Ich glaube, das ist, Jesus sagt mal zu den Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Und eigentlich können wir sagen, die Bergpredigt ist die Ausführung, die Erklärung von diesem Gebot, was es heißt, so zu lieben, wie er uns zuerst geliebt hat. Als Jünger leben wir im Reich Gottes und die Bergpredigt ist eigentlich eine Beschreibung dessen, wie im Reich Gottes gelebt werden soll. Ja. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir Mut haben, auf Jesus zu vertrauen und seine Worte verstehen. Und dafür brauchen wir Gottes Geist. Ich glaube, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist uns alles klar, nicht alles, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, nehmen wir wortwörtlich, oder? Ich sehe keinen Menschen hier, der sich ein Auge rausgerissen hat, der sich eine Hand abgehackt hat. Vielleicht kennt ihr Origenes aus der Kirchengeschichte. Der hat dieses Wort von Jesus, wenn dich ein Teil deines Körpers zur Sünde verführt, dann schneide es ab, wortwörtlich genommen. Hat sich nicht die Hand abgeschnitten, sondern ein anderes Körperteil. Aber ich glaube, die meisten von uns machen das nicht, sondern wir verstehen zum Beispiel dahinter, da geht es um den Prinzip, dass wir radikal gegen Sünde in unserem Leben vorgehen können. Und ich glaube, diesen Text, den wir heute haben, der birgt so viel Weisheit von Jesus in sich, dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als dass wir Christen das leben, weil das so ein Segen für unser Leben ist und für das Leben von den Menschen, die wir sehen. Und auch wenn ich jetzt schon 10 Minuten rede, möchte ich euch jetzt nochmal bitten, aufzustehen und von Herzen, dass wir dafür beten. Jesus, du bist der große Lehrer und was du gelehrt hast, Herr, das ist wahrhaftig. Und du hast einen Blick auf das Leben, den wir nie haben können. Du verstehst uns und du verstehst alles durch und durch. Und ich möchte, Herr, wenn wir deine Worte hören und denken, das ist so ganz anders als das, was wir kennen und wie wir Menschen denken, dass wir uns darunter demütigen und dass wir uns von dir sagen lassen, wie wir leben sollen als Christen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns dafür den Geist gibst, deinen Geist gibst, dass wir das verstehen. Ich bitte dich, dass du uns deinen Geist gibst, dass wir das überhaupt tun wollen, dass wir diese Liebe zu dir haben, aber vor allen Dingen auch deinen Geist gibst, dass du uns die Kraft gibst, das überhaupt leben zu können. Herr, sei du jetzt hier und rede du zu uns. Amen. Also, lasst uns rein schon in den Text und versuchen, das zu verstehen, was Jesus zu sagen hat. Ich hoffe, ihr habt Fragen. Ich hoffe, ihr habt nach dieser Predigt auch noch Fragen, aber vielleicht nicht so sehr Fragen der Verständlichkeit, sondern Fragen der Anwendung. Und wie mache ich das jetzt praktisch? Ja? Und jetzt lasst uns den Text verstehen. Es heißt, Jesus sagt, es ist euch gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vorhin in der Übersetzung hieß es, wenn jemand das Auge verletzt wurde, dann soll demjenigen auch das Auge verletzt werden. Ist das hier so, ja, die menschliche Weisheit, wie du mir, so ich dir? Wenn du mir was Schlechtes tust, darf ich dir auch was Schlechtes tun? War das so früher von Gott gemeint? Und heute heißt es auf einmal für uns Christen, immer nur ich, immer nur auf mich, immer nur einstecken, ja? Und früher durften die Juden sagen, wie du mir, so ich dir. Ich glaube, manches erklärt sich, wenn wir den Sinn verstehen von diesem Gebot, was Gott sein Volk im Alten Testament gegeben hat und wie das gemeint war. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, 2. Mose 20, wo es anfängt mit den 10 Geboten und dann in Vers 23, 2. Mose 20, 23. Na, das ist falsch. Wir nehmen die andere Bibelstelle, die habe ich mir richtig aufgeschrieben. Deuteronomium 19, also 5. Mose 19. Also es gibt die Stelle eigentlich zweimal im Alten Testament. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass auch in den 5 Büchern Mose die Gebote ja auch wiederholt werden. Und dann heißt es in 5. Mose 19, in Vers 21, und du sollst nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Also es ist ein Teil von dem Gesetz, was Gott seinem Volk gegeben hat. Aber lasst uns mal in die Verse davor schauen, Vers 17. Wenn 2 Männer Streit haben, heißt es hier, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor den Herrn treten, vor die Priester und vor die Richter, die in jenen Tagen da sein werden. Und die Richter sollen die Sache genau untersuchen. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt. Dann sollt ihr an ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr länger eine solch böse Sache in deiner Mitte begehen. Also, hier wird gesagt, wenn ein Streit ist, dann geh du erstmal zu deinen Richtern. Dann sollst du das nicht persönlich selber klären, auf deine Art und Weise, sondern geh zu den Richtern, die Gott eingesetzt hat. Ja, das wurde dem Volk damals gesagt. Die Richter sollen dann den Fall untersuchen, ja, so eigentlich wie Detektive, und rausfinden, was denn nur Sache ist. Und dann heißt es auch in Vers 19, ihr sollt dem Menschen, der Unrecht getan hat, die Strafe verhängen. Ihr sollt das machen, nicht die einzelne Person, die an der Unrecht getan wurde, sondern ihr, die Richter, das Volk. Und das Ziel des Ganzen ist uns auch genannt, wozu so soll das Böse aus der Mitte des Volkes ausgerottet werden. Und damit die Übrigen das mitbekommen, das hören, sich fürchten und das Böse nicht mehr tun. Ja? Gott hat sein Gesetz, sein Volk gegeben, irgendwo, um das Böse, um Exzesse einzudämmen. Ich muss ja sagen, Gott hat eigentlich von seinem Volk ein Gelübde abgenommen, dass sie gesagt haben, wir wollen alle deine Gebote halten, die 10 Gebote. Und wenn das Volk das gemacht hätte, dann hätte Gott nie so ein Gebot geben müssen, wie wenn jemand was Falsches tut, dann Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern soll er bestraft werden, damit das nicht wieder vorkommt. Also das war, also Gottes eigentlicher Wunsch auch für sein Volk damals schon war, von vornherein die Gebote zu halten. Aber Gott ist halt auch Realist, wenn wir so wollen, und er wusste, was in seinem Volk geschehen wird. Und deswegen hat er diese Gesetze angeordnet, dass das Gesetz das Böse eindämmt und niedrig hält. Ja, damals war es ganz normal in allen Kulturkreisen, und wenn wir schauen in die Bibel, auch in der Bibel, wenn wir an Kain denken, wie da ja Rache vonstatten ging, ja, dass viel öfter gerecht wurde, 7-mal so viel gerecht. Später taucht ein Mann in der Bibel auf, der sagt, noch viel mehr als bei Kain, wenn mir jemand Schlechtes tut, dann bestrafe ich das, ich weiß es gerade nicht, 7-fach, ja, und bei Kain ist es doppelt oder so, ne? Und das kennen wir auch heute noch, zum Teil aus unserer Kultur, aus anderen Kulturen, diese Blutrache. Jemand tut was Schlimmes, dann hat der andere das Recht, sich zu rächen und meistens noch Schippe oben drauf zu legen. Und dann gibt es diesen Teufelskreis, dann gibt es diese Gewaltspirale, die immer tiefer geht, und die Gewalt breitet sich aus und das Böse breitet sich aus. Und so hat Gott gesagt, soll in seinem Volk nicht gerichtet werden. Da soll nicht persönlich gerichtet werden, da sollen die Richter richten und sie sollen gerecht richten. Gleiches mit Gleichem. Also dieses Recht war von Anfang an nie für eine einzelne Person bestimmt, das in ihrem persönlichen Umfeld irgendwie zu leben. Zu sagen, hey, du hast mir Schlechtes getan, zack, ich hau dir eine zurück. Im Alten Testament war es nie erlaubt, persönlich Rache auszuüben. Ja, außer die einzige Ausnahme war, wenn ein Mord an einem Verwandten geschehen war und dann Blut mit Blut zu vergelten. Aber wenn wir zum Beispiel an David denken, David wurde viel Unrecht getan. Ja, denken wir daran, wie der König Saul David so viel Unrecht getan hat. Und David hat es nicht gewagt, seine Hand an Saul anzulegen. Er wusste, wenn wir es nachlesen würden, jetzt in 1. Samuel 25, lasse ich jetzt weg, dass ihm diese Rache nicht zusteht, sondern dass Gott für ihn Gerechtigkeit schaffen wird zu seiner Zeit. Ich glaube auch, dass Jesus, wie er selber gesagt hat, das Gesetz nicht aufgehoben hat. Dieses Prinzip, dass für die Menschen der Welt gerechtes Recht gesprochen werden soll, gilt bis heute. Und das hat Gott auch ein Stück weit auf die Regierung und Gerichte der Welt übertragen. Ja, ich möchte heute, es geht heute nicht um Pazifismus und also verstehe ich mich falsch, ich bin voll für Pazifismus, wenn es darum geht, dass es überhaupt keinen Krieg geben soll. Aber es gibt ja auch eine Art von Pazifismus, die sagt, zum Beispiel auch der Staat darf keinerlei Gewalt ausführen. Ja, es darf eigentlich keine Polizei geben. Und nein, also wenn wir in Römer 13 reinschauen, dann ist dem Staat von Gott eine gewisse Gewalt gegeben, um das Böse niedrig zu halten. Und daran richtet sich auch dieses Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weil die meisten Menschen sind nun mal nicht Teil von Gottes Reich. Aber wenn du Christ bist und sagst, ich stehe unter der Herrschaft von Christus, dann gilt für dich ein ganz anderes Gebot, dann gilt Jesu Gebot. Und Jesus möchte von dir, hey, erhebe keinen Anspruch auf dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, erhebe keinen Anspruch auf Rache. Du hast den Gott, der für dich für Gerechtigkeit sorgt. Auch hier weicht dieses Prinzip der Gerechtigkeit, dem Grundsatz der Gnade in dem Leben eines Christen. Das Prinzip nennt Jesus ja, und er sagt am Anfang von diesem, also Matthäus 5, 39, widersteht nicht dem Bösen. Und dann, würde ich behaupten, nennt er dafür drei Beispiele. Also erstmal sagt er ganz allgemein, widersteht nicht dem Bösen. Oder lass dich nicht, tritt nicht dem Bösen entgegen, steht da eigentlich. Das hat so einen gerichtlichen Aspekt auch. Ja, ich trete jemandem gegenüber vor Gericht. Ich trete gegen jemanden auf. Oder man kann das auch übersetzen mit leiste keinen Widerstand gegen das Böse. Ich denke an Römer 12, 21, wo Paulus schreibt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ja, wir sind nicht aufgerufen, Bösen mit Bösen zu begegnen, sondern das Böse durch Gutes zu überwinden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, gilt das jetzt immer? Gilt das überall? Muss ich mich immer ausnutzen lassen, wenn mir Gewalt angetan wird? Darf ich mich dann nicht wehren? Darf ich mich nicht verteidigen? Darf ich vielleicht sogar andere Menschen, schwache Menschen nicht verteidigen? Weil Jesus hierzu ja komplett aufruft, immer einzustecken. Sollen wir die Reichen noch reicher machen? Weil Jesus ja sagt, hey, wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib ihm. Und da kann kommen, wer will. Und wir Christen sind so wie die Nation der Ja-Sager, so die nie Nein sagen dürfen. Geht es darum? Ich denke, es geht Jesus um einen tieferen Sinn. Und er nennt hier ein Prinzip und verdeutlicht das ja auch anhand von drei Beispielen. Und ich muss sagen, wenn ich diese Beispiele ein bisschen studiere, dann merke ich, eigentlich haben die erstmal gar nicht so viel mit meinem Alltag zu tun, sondern mit dem Alltag der Menschen, zu denen Jesus geredet hat, zu Juden. Erstes Beispiel. Wenn dich jemand auf deine rechte Wange haut, dann halt ihm auch die linke Wange hin. Ich glaube, was schon viel Licht auf diesen Umstand wirft, ist die Bedeutung davon, jemanden auf die rechte Wange zu schlagen. Also in unserer Kultur heute ist es, glaube ich, auch etwas, ja, ein Stück weit Schändliches oder Entwürdigendes, ins Gesicht geschlagen zu werden. Aber ich glaube, das ist kein Vergleich dazu, wie es zur Zeit von Jesus in der Antike war. Es geht, dieses Schlagen auf die rechte Wange ist, glaube ich, gar nicht in erster Linie eine Gewalt, die angetan wird, sondern eine Entwürdigung, eine Beleidigung, eine Blamage. Ja, wir hatten vorhin das schöne Beispiel von euch, Buri, dass ihr, ne, wenn ich vor Arbeitskollegen blamiert werde und dann trotzdem weiterhin Gutes für diesen Kollegen will, der mich so blamiert hat. Und ich glaube, da geht es auch hierum. Wenn man auf die rechte Wange geschlagen wurde, wenn ein Mensch vor mir steht und ich hau den auf seine rechte Wange, dann mache ich das mit meiner Rückhand. Und deswegen war das etwas, was besonders schändlich war. Damit signalisiere ich jemand, du bist es nicht mal würdig, dass ich dich mit meiner Vorderhand anhaue, sondern nur mit meiner Rückhand in dein Gesicht. Also hier ist eine zutiefst entwürdigende Tat, die Jesus als Beispiel nennt, und eine tiefe Beleidigung. Ich habe gelesen, eigentlich war das mit die schlimmste Beleidigung überhaupt in der antiken Welt, nicht nur im Judentum, eigentlich mit auf einer Stufe mit echt schwerer körperlicher Gewalt, die einem angetan wurde. Und im Jüdischen und im Römischen gab es Gesetze, wo dieses Schlagen auf die Wange, das war ein Strafbestand, das wurde gerichtlich verfolgt, weil es so beleidigend einfach angesehen wurde. Ich glaube, es geht Jesus hier in erster Linie nicht um ein Verbot, um ein generelles Verbot der Selbstverteidigung, ja, sondern darum, mir wird etwas Schlimmes angetan, auch, ja, durchaus auch Schmerz, aber vor allen Dingen auch Beleidigung, und ich verzichte auf Rache. Ich möchte nicht diesem menschlichen, normalen Trieb folgen, wenn mir etwas angetan wird, dann möchte ich Genugtuung, dann möchte ich es heimzahlen, dann möchte ich Rache ausüben, das, was so tief in uns Menschen drinsteckt. Keine Genugtuung, sondern ich akzeptiere das einfach. Ich habe gelitten, aber ich stehe darüber. Und Gott ist der, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Das zweite Beispiel ist ja, wenn jemand mit dir vor Gericht geht und dein Untergewand nehmen will, dann lass ihm auch den Mantel. Was heißt das? Total, also für mich ein total komisches Beispiel. Warum sollte jemand vor Gericht gehen und sagen, hey, ich will dein Untergewand so? Also die Juden damals haben normalerweise zwei Gewänder getragen, ein Untergewand und ein Obergewand. Und gerade wenn die Menschen arm waren, dann hatten sie oft nicht mehr als diese zwei Kleidungsstücke. im Gesetz, auch im Alten Testament, in Exodus 2 oder in 2. Mose 22, gibt Gott dieses Gebot in Abvers 25, wenn du je das Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang. Denn es ist seine einzige Decke, das Gewand, das er auf der Haut trägt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig, sagt Gott. Also worum es hier geht, ist um Kriminelle oder um Schuldner. Also es ist ein Mensch, der mir etwas schuldig ist, Geld schuldig ist. Und dann kennen wir es ja auch noch heute, dass man dann einen Pfand nimmt, dass man für einen Kredit auch einen Pfand nimmt. Und Gott sagt, es ist okay, das Untergewand zu nehmen, aber das Obergewand sollst du aus dem ganz einfachen Grund spätestens abends zurückbringen, weil viele Leute haben das als Decke benutzt, die frieren in der kalten Nacht so, ja. Also es war ein ganz einfaches, praktisches Gesetz, ein Gebot. Und es war ein Prozess, muss man auch sagen, wenn man da vor das Gericht gezogen werde im jüdischen Kontext, den konntest du nur gewinnen. Weil egal wie viel du dem anderen schuldig warst, dein Obergewand konnte er niemals verlangen. Ja, das war so das, wo Gott sagte, das soll dir auf jeden Fall bleiben. Das sollst du keinem nehmen. Und Jesus fordert hier, also bringt ein Beispiel, wo es darum geht, hey, das wäre dein Recht. Es ist, jemand kann von dir manches fordern, zu Recht auch, aber du sollst bereit sein, über das Recht, über das Gesetz hinauszugeben, etwas zu tun, was eigentlich keiner von dir verlangen kann. Das ist das Beispiel, was Jesus hier nennt. Und dann das dritte Beispiel, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, geh mit ihm zwei. Auch komisch. Also ich habe immer daran gedacht, so an so einen Spaziergang und vielleicht ein guter Freund, der sagt, ach komm, komm mal mit mir spazieren. Aber der Kontext ist eher, die Juden lebten ja unter einer Herrschaft der Römer und nach römischem Gesetz konnte jeder Römer einem Nicht-Römer dazu zwingen, eine Meile ihm den Weg zu zeigen. Das war ein Gesetz. Ja? Und genauso konnten zum Beispiel Römer Juden dazu zwingen oder allgemein ihre Untergebenen für sie Materialien zu tragen. Packesel zu sein. Wir kennen ein bekanntes Beispiel in der Bibel dafür, Simon von Kyrene, da heißt es Markus 25, 21, wo Jesus gekreuzigt wird, und sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, dass er ihm das Kreuz trage. Das war gar nicht die freiwillige Entscheidung von Simon, der war dazu verpflichtet. Ja, das war römisches Recht. Und ich glaube, wo Jesus das gesagt hat, hatte das Sprengstoff. Also unter den Juden waren viele, wahrscheinlich alle, die es nicht gut fanden, dass die Römer im Land Gottes über das Volk Gottes geherrscht haben, die Heiden. Es gab einige Juden, die eigentlich gesagt haben, hey, wir müssen Krieg gegen die Römer führen. Und die gehofft haben, wenn der Messias kommt, dann wird er mit Waffen kommen, wird eine Armee aufbauen, die Römer raustreiben. Und dann sagt Jesus, hey, du sollst nicht nur das tun, was die Römer von dir verlangen, du sollst ihm anbieten, eine zweite Meile mit ihm zu gehen. Was er nicht von dir verlangen kann. Was komisch ist, wo der Römer denken wird, ey, warum tut er das? Ich zwinge ihn dazu und dann tut er einfach mehr. Ja? Weiß nicht, ob du dir das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, in Deutschland eine fremde Macht, die mir irgendwas befehlen kann und ja, also ich finde es ja schon doof, wenn meine eigene Regierung mir Sachen befiehlt und da gucken wir schon, dass wir uns ums Recht irgendwie rumdrücken und so ja gut wie möglich rauskommen. Aber Jesus nimmt hier ein Beispiel, hey, tu nicht nur das, was von dir verlangt wird, tu freiwillig mehr. Also Beispiele, Beleidigung ertragen, sich nicht rächen, mehr geben, als wir geben müssten und auch den anderen bereit sein, mehr zu tun, als wir ja, als uns vorgeschrieben wird, uns als sogar gefragt wird. Und dann kommt Vers 42 und eigentlich beim Lesen kann man erstmal denken, hä, wie passt der da rein? Wenn es nur darum geht, sich nicht zu rächen, da sagt Jesus, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Es geht es mehr und mehr darum, ja, mich nur nicht mehr zu vergelten, mir wird Böses getan, sondern Gutes zu tun. Zu geben, niemandem abzuweisen, der mich bittet. Ich glaube, wir kommen hier dahin zu verstehen, dass es Jesus eigentlich um ein großes Prinzip geht und er nennt hierfür Beispiele, wie wir handeln sollen. In den Sprüchen 19, Vers 17, also dieses Gebot, dass wir bedürftigen Menschen geben sollen, das zieht sich durch die ganze Bibel, ja, das war nichts Neues. Und in Sprüche 19, 17 heißt es auch schon eine Verheißung für Menschen, die das tun: Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Also Gott sagt, wenn du jemandem Geld leihst, der das braucht, der arm ist, dann leihst du das eigentlich nicht dem Menschen, sondern du leihst es mir, du leihst es Gott. Und Gott wird dir dafür vergelten. Das ist die Verheißung, die schon im Alten Testament ist, ja. Und Jesus geht es hier, glaube ich, um ein selbstloses Geben, was nicht danach fragt, was bekomme ich zurück. Das wird deutlich in Lukas 6, 35, eine andere Predigt, die Jesus hält. Da kommt er auf das Gleiche zu sprechen, aber macht es noch konkreter. Lukas 6, 35, da heißt es: Tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Also normal ist ja Leihen, ich borge jemandem was und dann mache ich mir nach einer Woche oder je nachdem, wie teuer es ist, Gedanken, wann bekomme ich das extra endlich wieder. Und Jesus sagt, ey, wenn ihr leiht, dann tut das, ohne überhaupt zu hoffen, dass ihr es zurückbekommt. Ja, und euer Lohn von Gott wird dafür groß sein. Das ist ein Prinzip. Also ich finde, spätestens hier, wenn wir uns darüber Gedanken machen, kommen wir doch an einen Punkt, das macht nur Sinn, diese Gebote zu halten, wenn ich glaube, dass dann ein Gott ist, der Gerechtigkeit schafft, dass ich keine Gerechtigkeit schaffen muss und der mich versorgt, dass ich keine Angst haben muss, dass ich ausgenutzt werde oder dass ich am Ende zu viel gebe und mich selber nicht mehr versorgen kann. Ich denke, Jesus geht es am Ende immer um unser Herz und darum, dass wir selber sterben müssen oder dass wir unserem Selbst sterben müssen, wenn wir wirklich Christen sein wollen. Die Frage ist letztendlich, wie denkst du von dir selbst? Wie denkst du von deinen Rechten, was dir zusteht? Geht es dir um dich? Geht es mir um mich? Geht es mir um meine Ehre, wenn ich beleidigt wäre, dass ich sie wiederherstelle? Oder kann ich darauf verzichten? Geht es mir um meinen Besitz, dass er mehr wird? Oder sehe ich das als Gottes Besitz, den ich zu Gottes Ehre einsetzen kann? Geht es mir um meine Rechte? Oder erkenne ich, dass ich eigentlich gar keine Rechte habe und dass Gott mir Recht schaffen wird? Jesus macht das ganz klar: Will mir jemand nachfolgen, sagt er, der verleugne sich selbst. Und wir können sagen, der verleugne sich selbst, der verleugne sein Recht auf sich selbst und alle anderen Rechte. Und er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach und lebe so, wie Jesus gelebt hat. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit Aushalten, ja, Leid, Beleidigung, Unrecht aushalten, abgeben, Gutes geben, Gott abgeben, dass er Recht schafft und dass er sorgt und letztendlich sich aufgeben. Aufgeben. Aufgeben, selber zu tun und aufgeben, für dich selbst zu leben. Wie wenden wir das jetzt an? Also, wenn dir Leid zugefügt wird, wenn du beleidigt wirst, dann geht es Jesus, glaube ich, darum, dieser Wunsch auf Verteidigung, dieser Wunsch, selber Rache zu nehmen, gib den ab. Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Du wirst nicht im Himmel sein und irgendwann sagen, mir wurde nicht Gerechtigkeit verschafft. Dieser Moment wird nicht kommen. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und Menschen, über Christen über die ganze Zeit haben das ausgelebt. Zum Beispiel eine Geschichte, die ich gelesen habe von einem Boxer, Billy Bray heißt er, also ein Engländer, schon vor einiger Zeit gelebt, war ein bekannter Evangelist und er war ein recht erfolgreicher Boxer und dafür bekannt, er war ein guter Boxer. Ja, mit ihm wollte man sich nicht anlegen. Und er hatte in seinem Arbeitsplatz, in seiner Mine, unter Tage, wo er gearbeitet hatte, einen Kumpel, also nicht einen freundschaftlichen Kumpel, sondern eher einen Feind, aber ne, nennt man ja Kumpel, mit dem er gearbeitet hat. Und als er mitbekommen hat, dass sich Billy bekehrt hat, hat er seine Chance gerochen. Also anscheinend wussten die Menschen damals auch, wenn sie keine Christen waren, Jesus hat ja irgendwas gesagt mit Wange hinhalten und so, dann wird er sich ja nicht verteidigen. Und er kam aus dem Nichts, ohne Grund, auf Billy zu, hat ihm ins Gesicht geschlagen und Billy hat einfach nichts gemacht. Und Billy hat gesagt, er hat nur gesagt, so wie ich dir vergebe, wünsche ich dir, dass Gott dir vergibt. Und nichts weiter. Und ja, er war bloßgestellt, Billy. Also da ist dieser Boxer, der sich so leicht verteidigen könnte, der, wo die Leute immer vor ihm Respekt hatten. Und auf einmal hört er auf, sich selber darum zu kümmern. Und der, der ihn geschlagen hat, der hatte die ganze Woche dann wo über Gewissensbisse, das hat ihn nicht losgelassen, weil er wusste ja, dass auch dieser Billy eigentlich den menschlichen Impuls hat, zurückzuhauen und sich zu verteidigen. Aber Billy hatte sich komplett geändert. Und letztendlich hat sich diese Person, hat sich dieser Mensch bekehrt. Und erst durch das Verhalten von Billy hat er kennengelernt, wie Gott ist, ja, und wie Gott vergibt. Vielleicht kennt ihr Hudson Taylor, ein, ja, eigentlich so der China-Missionar, auch schon ein paar hundert Jahrhunderte her. Er hatte die Strategie, als er missioniert hat, er wollte sein wie die Chinesen und deswegen haben Chinesen nicht mal erkannt, dass er kein Chinese war. Ja, die meisten Engländer, die ja gekommen sind oder auch andere Ausländer in der Mission, kamen mit ihrer Kultur. Hudson Taylor hat sich verkleidet sozusagen wie ein Chinese und es kam dazu, dass er auf eine Fähre gewartet hat, auf ein Boot gewartet hat, was er selber sich bestellt hatte sozusagen, ja, was für ihn kam und dann kam ein reicher, offensichtlich hochnäsiger Chinese und hat ihn in die Seite, zur Seite gestoßen, in den Schlamm, in den Dreck. Gedemütigt. Aus dem Nichts, ohne Grund. Und Hudson Taylor, oder der Typ, der dann mit dem Boot kam und hat gesagt, ey, das, was du gemacht hast, ist Unrecht, das ist ein Ausländer und die Ausländer galten viel und ich werde dich nicht mitnehmen, obwohl das ein reicher Chinese war, ja, weil er wusste nicht, dass er das einem Ausländer angetan hatte, weil dann hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Und Hudson Taylor, es wäre das Einfachste gewesen, ihn zurechtzuweisen, ihm wahrscheinlich sogar Strafe irgendwo aufzubürgen, weil, ne, britische Kolonie und so, die Briten galten viel, aber stattdessen hat er gesagt, lass gut sein und er hat ihm den Platz auf seinem Boot mit ihm angeboten. Und die ganze Bootsfahrt haben sie darüber geredet und er hat von seinem Glauben erzählt und er konnte später mit Fug und Recht behaupten, dass es wohl einen tiefen Eindruck auf diesen Chinesen hinterlassen hat, dass er nicht von seinem Recht Gebrauch gemacht hat. Dass es ihm egal war, dass er gedemütigt wurde. So oft fordern wir unser Recht ein. Und das Beispiel von diesem Rock und dem Mantel, von dem Untermantel, Obermantel, ich glaube, das zeigt uns auch, hey, sind wir Christen darauf bedacht, immer auf unser Recht zu bestehen? Gucken wir immer, dass wir ja nicht zu viel tun müssen? Das ist eigentlich Einstellung von einem sündigen Menschen, der immer auf sein eigenes Recht schaut. Vielleicht kann man das ein Stück weit relativieren. Ja, Jesus sagt zum Beispiel, auch in der Gemeinde soll ich sie ja Zurechtweisung geben. Also wir sollen nicht immer nur alles dulden und nie auch das Böse beim Namen nennen. Auch Paulus zum Beispiel wurde mal einmal gedemütigt zu Unrecht und er hat dann von seinem Recht als römischer Bürger Gebrauch gemacht und die Behörden wollten ihn dann einfach so klammheimlich aus dem Gefängnis entlassen und hätte gesagt, nee, das ist Unrecht, ihr müsst mich öffentlich hinausführen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, er hat das nicht gemacht aus einem egoistischen, selbstbezogenen Stolz, sondern weil er wusste, hey, damit wird das Evangelium weitergetragen. Wenn sich auf einmal römische Behörden dafür entschuldigen, dass sie Christen, die nichts galten, zu Unrecht ins Gefängnis gesperrt haben. Und auch Jesus, der sein ganzes Leben gekommen ist, um zu dienen und eigentlich gekommen ist, das stand fest, dass er gedemütigt wird aufs Tiefste. Er, der Sohn Gottes, dem alle Ehre gebührt, wird ins Gesicht geschlagen, von den Heiden bespuckt, gegeißelt, zu Unrecht. Und er hat das alles mit sich geschehen lassen. Und doch hat er auch in Johannes 18 gesagt, habe ich recht geredet zu denen, die ihn geschlagen haben? Was schlägst du mich? Also er hat durchaus darauf auf Unrecht hingewiesen. Aber er hat es auch ertragen, auf sich selbst bezogen. Und wenn wir denken an die Tat, die zweite Meile mitzugehen, dann denke ich daran, ja, mehr zu tun, als Menschen überhaupt trauen, sich uns zu fragen. Merken Menschen, wenn sie uns erleben, wie wir ihnen helfen, wie wir mit ihnen umgehen, dass wir anders sind, dass es uns nicht um unsere eigenen Interessen geht, wie allen anderen Menschen? Fallen wir durch gute Taten auf, ja, wie Jesus sagt, lasst eure guten Taten leuchten als Licht. wir sind als Christ ja eigentlich Diener. Ja, und ich denke mir, ey, wenn, oder Jesus sagt, der Kleinste von euch soll den anderen dienen, soll dienen, weil ich euch gedient habe. Ich denke eigentlich, wenn wir sagen, meine Identität ist, dass ich ein Diener bin, dienen ist ja gerade, ich tue etwas für Leute, ohne was dafür zurückzuverlangen, dann ist es eigentlich nur folgerichtig, dass ich eigentlich sogar nach Situationen suche, wo ich Leuten etwas tun kann, was sie nicht erwarten, Leuten etwas tun kann, was kein anderer tun würde und Dinge tue, wo ich weiß, dafür bekomme ich nichts zurück. Eigentlich muss es doch das sein, wie wir Christen gesehen werden, oder? Und wie wir handeln. Und ich denke, auch zu geben, was Jesus ja als Letztes sagt, gib dem, der dich bittet, weise den nicht ab, der von dir borgen will, wo es sicherlich in erster Linie um bedürftige Menschen geht, die wirklich etwas brauchen. Ja, sich nicht einfach, wir sollen die Reichen nicht noch reicher machen, das ist wahrscheinlich auch gar nicht gut für die Reichen, ja, dann wollen wir ja nicht das Gute. Aber es ist immer wieder in der Bibel, es heißt so klar, 1. Johannes 3,17, wer irdischen Besitz, und hier steht eigentlich ein Wort Lebensunterhalt, wer Lebensunterhalt hat, wir alle haben Lebensunterhalt, glaube ich, und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten und nicht mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Es ist grundlegend, wie wir mit unserem Besitz umgehen, als Zeichen dafür, wie sehr wir Gott lieben und die Menschen lieben. Okay. Wir sehen, Jesus' Lehre ist keine bequeme Lehre, die fordert uns heraus, wahrhaftig. Und ich denke, Jesus führt jeden von uns letztendlich an einen Punkt, wo wir uns fragen müssen, bin ich bereit, mich selbst aufzugeben? Meine Rechte, mein Besitz, meine Zeit? Bin ich bereit, Diener zu sein für andere Menschen, für Gott, nicht für mein eigenes Leben? Und hundertprozentig geht das nur mit Jesus, mit seinem Geist, mit seiner Kraft. Aber ich glaube, genauso ist es, wenn wir so leben. Ich würde mir so wünschen, dass wir Christen dafür bekannt sind, so zu leben. Was ist das für ein enormer Zeugnischarakter für die Welt und für die Leute, die hier sitzen, die noch nicht mit Jesus leben, wenn sie merken, wir handeln selbstlos, so komplett anders und das kann eigentlich kein Mensch von sich aus tun. Das macht gar keinen Sinn, das selbst zu tun. Das ist auch irgendwo unmöglich zu tun. Jesus führt seine Jünger auch immer an Punkte, wo die sagen, zum Beispiel beim reichen Jüngling, ja, ey, wenn es Reiche so schwer haben, dann ist es unmöglich. Wie soll denn ein Reicher ins Himmelreich kommen, wenn du sagst, eigentlich aller Besitz gehört mir? Und Jesus negiert das nicht. Jesus sagt, nee, eigentlich ist es ganz einfach. Sondern Jesus sagt, bei den Menschen ist das unmöglich. Das stimmt. Gott verlangt von mir, von dir Sachen, die menschlich unmöglich sind. Aber er sagt, bei Gott sind die Dinge möglich. Jesus stellt uns vor unmögliche Aufgaben, damit die Welt und damit wir erkennen, wie stark seine Kraft ist, sein Geist ist, dass er unseren Charakter, unser Wesen so verändert, dass wir so leben, wie es nur durch ihn geht. Und ich glaube, er führt uns auch zu Geboten, muss ich sagen, wo Nicht-Christen auch sagen würden, eigentlich, wenn Christen so leben, ist es dumm. Ihr werdet doch nur ausgenutzt. Ja, das mag sein. Es gibt so ein berühmtes Gottesbeweis oder wo man ein antiker Denker gesagt hat, ja, es ist immer besser für Gott zu leben, weil am Ende, auch wenn es Gott nicht gibt, dann hast du wenigstens irgendwie ein gutes, ein weises Leben geführt, hast nichts Böses getan. Und ich kenne Christen, die auch so gesagt haben, dass sie eigentlich deswegen Christ sind. Die sind sich gar nicht so ganz sicher, aber hey, wenn es Gott nicht gibt, dann ja, ich habe wenigstens moralisch ein gutes Leben geführt, es ging mir auch gut. Ist es so? Ich muss sagen, hier sind Gebote von Jesus, wenn es Gott nicht gäbe, dann würde es gar keinen Sinn machen. Es ist unmöglich. Paulus sagt es mal, ja, wo es um die Auferstehung geht, dass er sagt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, wenn es nur eine Hoffnung in diesem Leben ist, dann sind wir die elendsten und bedauernswertesten unter allen Menschen. Das ist das Risiko, in Anführungszeichen, was wir eingehen. Wenn wir so leben und es gibt Gott nicht, dann waren wir dumm. Es ist total dumm, nicht für deine Gerechtigkeit zu sorgen, wenn das nicht jemand anderes für dich macht. Es ist dumm, deinen Besitz abzugeben, wenn Gott dich nicht versorgt und wenn Gott dich irgendwo dafür auch belohnen wird, ja? Dann solltest, wenn du das glaubst, dann solltest du vielleicht lieber versuchen, dein Leben so gut es geht, einfach zu genießen. aber dann sind Jesus' Gebote noch nicht für dich. Ein Bibelvers zum Abschluss, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ich glaube, Jesus ist mit dem Ziel gestorben, dass wir diese Worte ernst nehmen und dass wir so leben. Dafür starb er. 2. Korinther 5,15. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Wir sollen für Jesus leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns dafür seinen Geist gibt, seine Gnade gibt, Kraft gibt, Mut gibt, dass er dir hilft, wirklich dich selbst zurückzustellen, dass du merkst, dass Jesus das wert ist, dass er es würdig ist und dass du dieses Vertrauen auf Gott hast, dass die Menschen um uns herum sehen, hey, die sind ganz anders. Und da muss es einen Gott geben, der ganz anders ist und der wunderbar ist, wenn diese Christen so lieben können. Möge Gott uns in der Woche leiten und uns praktisch, echt, wo wir Not sehen, Elend sehen, wo wir einstecken müssen, helfen, so zu leben, wie Jesus es uns gelehrt hat. Amen. Amen.